Zunächst mal möchte ich mich eigentlich bei Ihnen entschuldigen. Ich weiß, das macht man eigentlich nicht am Anfang eines Vortrages, aber ich fürchte, ich muss Sie jetzt so ein bisschen aus dieser globalen Perspektive wieder, ich weiß nicht, erden ist ja schon fast positiv formuliert. Also ich kann mit dem nicht mithalten, sagen wir es mal ganz offen. Weil das Thema, mit dem ich heute gekommen bin, ist eigentlich sehr viel praktischer in dem Sinne, dass wir ganz aktuelle Vorgänge, Probleme mal beleuchten wollen, nämlich mit der Frage, wie schaut's denn aus mit Partizipation von Patienten im deutschen Gesundheitswesen? Also wir haben ja eigentlich eine ganz gute Grundlage, wir haben eine gesetzliche Verankerung von Patienteninteressen, zumindest im untergesetzlichen Normgeber, dem gemeinsamen Bundesausschuss. Und wie funktioniert das? Kann das funktionieren? Unter welchen Rahmenbedingungen funktioniert das? Und mit den Fragestellungen, wieso ist das auch, vielen Dank für Ihnen. Das ging schnell, ja? Sehr schön. So, nee, schon wieder. Was macht das Ding? Sonst? Nee. Also ich weiß nicht, warum es das tut, aber notfalls machen wir es auch anders. Ja. Also gut, ich fange mal an zu reden und dann hoffentlich tut es dann gleich die Technik. Ja, eigentlich ist es animiert. Also, meinen Sie? Ja, es sieht danach aus. Dann müssen wir es so durchgehen. Einen Augenblick. Es ist Technik, also wer hätte das geahnt, dass das ein Problem ist? Naja, also ich habe jedenfalls mitgebracht so ein paar Vorüberlegungen, die ich mal gemacht habe zum Thema Organisierbarkeit von Patienteninteressen überhaupt, wenn man jetzt vor der Frage steht, man sollte die jetzt einbringen. Und also die konkrete Anwendung zu der Frage, wie kriege ich Patienteninteressen im gemeinsamen Bundesausschuss so hin, dass sie auch irgendwie wirken. So, das schauen wir uns jetzt mal an. Zunächst mal habe ich als Grundlage mir so überlegt, ich bin von Haus aus, also von der Ausbildung her Volkswirtin, dass eigentlich auch eine ökonomische Herangehensweise an die Frage Organisierbarkeit von Patienteninteressen vielleicht gar nicht so falsch ist. Diese Gedanken hat sich schon länger jemand gemacht, der Mann ist auch mittlerweile tot, Menke Olsen. Ja, also man muss, aber also das sind jetzt keine neuen Gedanken, sollte das aussagen. Und der Hintergrund des Gedankens ist ja den, den auch Herr Gebauer vorhin vorgestellt hat, dass es eigentlich auch etwas kostet. Es ist aufwendig, Patienten oder überhaupt zivilgesellschaftliche Interessen zu organisieren. Also es kostet Aufwand. Und unter diesen Kosten haben wir eine ganze Menge direkte Kosten, wie eben schon angesprochen, so etwas wie Reisekosten, dass ich da überhaupt hinkomme. Vielleicht auch eine Kongressgebühr, um wenigstens mal etwas gehört zu haben oder ähnliches. Es hat Informationskosten, also ich muss losziehen, ich muss Kenntnisse erwerben. Das kann auch ganz konkrete Kosten haben, es kann aber auch vor allen Dingen meine Zeit kosten als Mitglied einer Zivilgesellschaft. Dann gibt's da ja eine Gruppe von irgendwie Gleichgesinnten und die wollen irgendwie koordiniert sein. Also da braucht man irgendwie einen Raum, man braucht Zeit und jemand, der das einlädt und überhaupt. Und während der ganzen Zeit, in der ich mich in der Form engagiere, kann ich ja nicht anderweitig für meinen Lebensunterhalt sorgen. Und jetzt sind nicht alle von uns irgendwie damit gesegnet, entweder schon Rentner zu sein oder einen Lottogewinn oder eine große Erbschaft gemacht zu haben. Demgegenüber steht natürlich die Frage, welchen Nutzen habe ich von meinem Engagement? Also das ist, meinte ich, auch mit ökonomischer Sichtweise. Und das meinen nicht nur direkte Geldwerte, Vorteile, also hier in Berlin zum Beispiel, ich engagiere mich dagegen, dass Straßenausbauten den Anliegern in Rechnung gestellt werden. Da habe ich einen direkten Geldwerten Vorteil von meinem Engagement hoffentlich. Oder es kann auch sein, dass bestimmte Hindernisse in meinem Leben beseitigt werden. Als Patient zum Beispiel, ich bin auf der Suche nach Hilfsmitteln und das Antragsverfahren zu Hilfsmitteln wird leichter. Es kann mir auch, und da sind wir schon weit im nicht monetären Bereich von Nutzen, und den möchte ich auch hier an dieser Stelle nochmal deutlich hervorheben, Es kann mir auch persönlich Sicherheit geben, dass ich stärker eingebunden bin in die Entwicklung von Gesundheitswesen, dass ich weiß, was auf mich zukommt und dass ich das als persönlichen Nutzen empfinde. Und auch die öffentliche Anerkennung. Ich tue Gutes und dafür sieht mich jemand an und sagt, gut gemacht. Das ist ein hoher Nutzen, der sich auch mit diesem Engagement verbindet. Und für das Individuum haben wir dann die Frage des individuellen Nutzenkalküls. Also letztlich muss es eigentlich dazu so weit kommen, dass der individuelle Nutzen durchaus auch mit nicht monetären Komponenten mindestens so hoch ist wie der Aufwand, den ich betreiben muss, um Patienteninteressen zu organisieren. So viel zur individuellen Sicht. Das ist natürlich dann auch kollektiv so zu sehen. Natürlich, also mehr Nutzen braucht man, ansonsten kommt es nicht zu einem Engagement. Und daraus kann man dann wieder ableiten, dass Interessen in bestimmten Fällen sehr viel leichter zu organisieren sind. Je kleiner die zu organisierende Gruppe, desto weniger Koordinationskosten habe ich, desto einfacher ist es, die Leute zusammenzurufen. Je klarer diese Interessen sind, die ich dort bündele, also und auch je monodimensionaler sie sind, also an dem Beispiel vorhin mit der Straße, da geht es wirklich nur darum, eine bestimmte Gesetzesvorschrift, eine bestimmte Verwaltungsvorschrift zu kippen, dann ist alles gut für mich, das ist relativ einfach zu organisieren. Oder auch wieder ein Beispiel aus Berlin, ich möchte nicht vom Flieger überflogen werden des neuen Flughafens, also engagiere ich mich. Aber je komplexer sozusagen auch so ein Zielbündel von Interessen wird, desto schwieriger ist es dafür, Menschen zu mobilisieren. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage, wie stabil sind die Interessen eigentlich im Zeitverlauf? Also kann es sein, dass ich mich, dadurch, dass ich mich persönlich weiterentwickle oder meine Lebenssituation sich ändert, plötzlich ganz andere Interessen habe und damit mich eigentlich entweder woanders engagieren müsste oder diese Interessenvertretung, diese komplexen Ziele aufgreifen müsste. Wichtig auch, je bedeutsamer, je wichtiger mir der Vorteil ist, mit dem ich das Engagement verbinde, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich mich da irgendwo engagiere. Und das wurde eben ja auch schon angesprochen, je mehr Ressourcen jemand oder die Betroffenen zur Verfügung haben, und zwar Ressourcen in einem relativ komplexen Bündel, nämlich einmal Zeit, dieses Engagement überhaupt zu leisten, finanzielle Ressourcen, um die direkten Kosten zu tragen oder auch Verdienstausfall zu tragen, aber letztlich auch Wissen und eigentlich die Fähigkeiten, mit komplexen Systemen umzugehen, die ich ja dann beeinflussen will. Also je mehr dieser Ressourcen ich habe, desto einfacher ist es auch, diese in Zielerreichung zu investieren. Und das Problem, das wir auch im Gesundheitswesen, also ich immer wieder sehe, ist, dass wir eigentlich relativ schlecht organisierbare Interessen haben, aber da komme ich gleich noch drauf zurück, und dass das dazu verleitet, Trittbrettfahrerverhalten für die Einzelnen zu betreiben. Ich kann das gut verstehen, also das ist jetzt auch kein moralischer Vorwurf. Das ist in diesen Situationen einfach individuell rational, diese hohen Hürden nicht zu nehmen und stattdessen zu hoffen, dass jemand anderes diese Leistung eben erbringt. So, schauen wir mal weiter. Patienteninteressen, so meine These, die ich jetzt auch mal hier vorstellen möchte, gehören zu den besonders schwer organisierbaren Interessen. Also Patienten gehören auch zu den besonders schwer organisierbaren Interessensgruppen. Die Überlegung, die dahinter steckt, ist, dass Patient ja bei weitem nicht Patient ist. Also wenn wir jetzt deutsches Gesundheitswesen, verzeihen Sie mir, dass ich da eine sehr eingeschränkte Perspektive habe, mir anschaue, dann geht das von dem Gelegenheitsnutzer, also die meisten hier im Raum werden das vermutlich sein, wo es darum geht, die gelegentliche Präventionsleistung oder vielleicht auch mal eine kurze Akuterkrankung zu behandeln, über die chronisch kranken oder chronisch behinderten Menschen hin zu schweren Akutfällen und letztlich schwerstkranken Patienten, die ohne permanente Intervention und permanente gesundheitliche Betreuung nicht überleben. Und ich habe das mal versucht, jetzt auch auf der Folie als so ein Kontinuum darzustellen und habe mal geschaut, welche Extrempositionen an Interessen sind da eigentlich drin. Also für den Gelegenheitsnutzer ist es eigentlich die Frage, dieses Gesundheitssystem so günstig wie möglich zu halten und für das Geld, was man dann trotzdem noch dort reinzahlt, zumindest im deutschen System, möglichst viel herauszubekommen. Und das kann dann an dieser Stelle fast nur Prävention und, ich habe es etwas despektierlich formuliert, Wellness sein. Diese Personen hätten aber aufgrund ihrer persönlichen Lage noch vergleichsweise viele Ressourcen, um sich zu engagieren. Ganz anders sieht es dann am anderen Ende des Kontinuums aus, wo schwerstkranke Patienten sind. Für die muss das Gesundheitssystem auf jeden Fall Versorgungssicherheit und Zugänglichkeit garantieren. Und zwar in jedem Fall und vor allen Dingen auch dann, wenn man sich selber nicht engagieren kann. Dort sind viele Spezialleistungen häufig hochteuer. Und diese Menschen sind aber in der Regel dann eben auch gekennzeichnet dadurch, dass sie praktisch keine Ressourcen haben, weil in dieser Situation man sich eben nicht engagieren kann. So, hinzu kommen noch so ein paar Punkte, die sagen, Patienteninteressen sind besonders schwer zu organisieren, weil im Lebensverlauf wird vermutlich jeder von uns mehr oder minder intensiv alle diese verschiedenen Positionen von Patienten- oder Nutzerinteressen im Gesundheitswesen realisieren. Für welche Interessen möchte ich mich denn wann engagieren? Also wenn ich jetzt sozusagen dann utilitaristischen, individuellen Ansatz verfahre. Es ist auch so, etwas, was der einen Patientengruppe nützt, muss nicht unbedingt der anderen Patientengruppe nützen. Also insofern ist auch da innerhalb einer Patientenvertretung mit sehr viel Zielkonflikten zu rechnen. Und das, was ich eben schon versucht habe auszuführen, jene, die am meisten letztlich von einem guten, funktionierenden Gesundheitswesen profitieren würden, sind die, die die wenigsten Ressourcen haben und umgekehrt. Also keine besonders einfache und besonders komfortable Situation. So, ich habe mir dann überlegt, bevor ich jetzt noch irgendwie so einen ganz theoretischen Vortrag halte, ich gucke mal, wie das denn im gemeinsamen Bundesausschuss ist. Ich selbst bin demnächst 2 Jahre Patientenvertreterin im gemeinsamen Bundesausschuss. Ich bin lang genug da, um die Strukturen zu kennen und noch neu genug, um mich gelegentlich zu wundern. Nochmal kurz dazu, was ist der gemeinsame Bundesausschuss? Ich weiß nicht, ob das alle im Raum kennen. Das ist die Institution im deutschen Gesundheitswesen, die häufig von der Politik damit beauftragt wird, die Fachfragen im Gesundheitswesen zu lösen. Dort drin sind stimmberechtigt, etwa mit der Hälfte der Stimmen, die Krankenkassen als Kostenträger medizinischer Leistungen und zur anderen Hälfte die Leistungserbringer, also Krankenhäuser und Ärzte, die sozusagen ein Interesse daran haben, möglichst viel Leistung zu erbringen, während die Krankenkassen das Interesse haben, ihre Kosten stabil zu halten. In dieser Gemengelage gibt es die Patientenvertretung, die ein Antrags- und Mitberatungsrecht hat, aber kein Stimmrecht. Wenn es dort zu Paritäten kommt, also dass natürlich Kassen und Leistungserbringer nicht der gleichen Meinung sind, dann entscheiden unparteiische Vorsitzende, die von den parteiischen Parteien im gemeinsamen Bundesausschuss vorgeschlagen werden. Man muss sich überlegen, dass dieser gemeinsame Bundesausschuss einen hohen Einfluss auf das deutsche Gesundheitswesen hat, einen wesentlich höheren als der gemeine Normalbürger ahnt. Ich wusste das auch vor 2 Jahren noch nicht in vollem Umfang. Er kann nämlich ziemlich genau, also er kann an vielen Stellen sagen, was gehört in den Leistungskatalog. Es sei denn, der Gesetzgeber sagt, es gehört nicht rein, aber dann, das ist etwas schwieriger. Er kann die Frage stellen, welche Gesundheitsangebote sollte es wo geben, zumindest im ambulanten Bereich. Im stationären Bereich haben sich das die Länder vorbehalten. Er kann fragen, in welcher Qualität sollte Gesundheitsversorgung angeboten werden und auch welche Arzneimittel sollten Patientinnen und Patienten der gesetzlichen Krankenversicherung zur Verfügung stehen und ähnliches. Was er nicht kann, ist die Frage Vergütungsregelungen. So, aber man kann schon mal folgern, dass das insgesamt, also gelinde gesagt, hochkomplexe Regelungsinhalte sind, die dort diskutiert werden. Und es ist ja prinzipiell mal gut, dass es dort auch eine Partizipation von Patienten gibt, in welcher Form auch immer. Allerdings muss man konstatieren, dass es, also zumindest bei der Frage, wie werden denn diese Patienten darin unterstützt, diese Interessen auch artikulieren zu können, dass es da nur relativ geringe Unterstützung gibt. Es gibt welche, das muss man vielleicht auch ganz positiv hervorheben, weil es sicher in vielen Ländern nicht der Fall ist. Aber wir haben insgesamt über 120 Verbände, die dorthin Patientenvertreter entsenden oder entsenden könnten. Wir haben insgesamt über 300 Personen, die in der Patientenvertretung im gemeinsamen Bundesausschuss aktiv sind. Und für diese 300 Personen gibt es tatsächlich im Augenblick zwei Referentinnen, die sie professionell unterstützen sollten, plus etwa anderthalb Sekretariatskräfte, also jetzt als Stellen gerechnet. Ich wollte keine Menschen teilen. Immerhin, was ganz positiv, es gibt relativ klar geregelte, gesetzlich fundierte Wege, wie man dort hineinkommt. Und es gibt eigentlich festgelegte Akteure, da kann man auch darüber diskutieren, sind die so gut festgelegt oder nicht, aber ich glaube, dass es eigentlich eine ganz gute Mischung ist. Und die sind zur Zusammenarbeit verpflichtet. Das heißt, man hat diese Aufgabe der Bündelung von Interessen eigentlich von der Politik verlagert auf diese Patientenvertretung im gemeinsamen Bundesausschuss und also das Problem auf diese Art teilgelöst. Nun gut, ja, ich sehe es auch. Ich habe mir nur mal angeschaut, das ist schon die vorletzte Folie, wie das denn eigentlich ist, wenn man unterschiedliche Interessen oder welche unterschiedlichen Interessen dort aufeinanderprallen können. Und ich habe das mal deutlich gemacht an der Frage, wenn wir im gemeinsamen Bundesausschuss diskutieren, wenn es um einen konkreten Regelungstatbestand geht und um einen der Frage der Systemgestaltung. Auch das wird ja insbesondere im Bereich Qualitätssicherung etwa viel gemacht. So, konkreter Regelungstatbestand. Da geht es zum Beispiel um ganz spezielle Fragen, wie ist ein bestimmtes Migränemittel innerhalb des Festbetrags, also ist es für Patientinnen und Patienten normalerweise erhältlich, aber vielleicht auch, wenn der industrielle Anbieter den Preis nicht senkt, müssen dann Patientinnen und Patienten im Zweifelsfall dazu zuzahlen. Oder ist häusliche Krankenpflege bis zu welchem Alter erstattungsfähig? Oder in welchem Fall kriegt man einen Krankentransport erstattet und in welcher Höhe oder so etwas? Aber gerade wenn wir über Arznei- und Hilfsmittel diskutieren, zum Beispiel auch die Frage, sind Mistelprodukte bei Krebstherapien Teil der Regelversorgung? Das ist eine durchaus relevante Frage. Aber Sie merken schon, das sind vergleichsweise isolierte Fragestellungen, bei denen die Betroffenen ein sehr hohes Interesse haben, ihre eigenen Interessen tatsächlich durchzusetzen. Deshalb ist das auch vergleichsweise gut organisierbar. Wenn wir solche Dinge verhandeln, dann haben wir öfter das Problem, dass wir sehr viele Bewerbungen bekommen und wir haben nicht unendlich Plätze an Patientenvertretern, sodass wir dann sehr genau auswählen müssen, wem wir diese knappen Plätze geben. Die Patientenvertreter, die sich für diese Dinge interessieren, haben allerdings häufig das Problem, dass sie zwar in ihrer Erkrankung sich sehr gut auskennen, aber eigentlich gar nicht so richtig wissen, wie man Dinge in diesem System verankern kann. Also wie kriegt man es hin, dass ihre Anliegen, die dann ja in der Regel auch ganz berechtigt und vehement vorgetragen werden, überhaupt da irgendwie Gespür oder Gehör finden? Weil dann nicken alle und sagen, ja, ganz wichtig und machen trotzdem, was sie wollen. Und für diese Betroffenen, die wir oft als themenbezogene Patientenvertreter benennen, besteht auch ein hoher Unterstützungs- und Koordinationsbedarf, damit sie halt tatsächlich in diesem System Wirkung entfalten. Aber, und das ist unten sozusagen mit der letzten Zeile gesehen, auch wenn natürlich die Beteiligung an dieser Stelle attraktiv ist, ist sie ja auch besonders vulnerabel für die Beeinflussung durch industrielle Interessen. Weil ob man nun glaubt, dass ein bestimmtes Präparat bei der Erkrankung X besonders wichtig und wirksam ist, das ist für Patientinnen und Patienten manchmal nicht unbedingt einsichtig, beziehungsweise das ist, also da braucht es viele Informationen und auch gute Informationen zu. Eine ganz andere Sachlage haben wir bei der Frage, und da sind wir dann wieder etwas mehr bei Ihnen. Wie ist es eigentlich, wenn wir im gemeinsamen Bundesausschuss über Systemgestaltung diskutieren? Das sind dann solche Fragen, wie zum Beispiel Ärzte geprüft werden, ob sie eine gute Versorgungsqualität liefern. Oder was Krankenhäuser berichten müssen, damit sich Patienten orientieren können, bevor sie ins Krankenhaus gehen. Solche Fragen. Sowas mache ich relativ viel. Und da ist dieser vorher erwähnte Anreiz zur Trittbrettfahrerhaltung besonders ausgeprägt. Wir in der Patientenvertretung gehen den Weg, hier so ein paar idealistische Einzelkämpfer eigentlich als ständige Patientenvertreter zu benennen, die in der Regel mit einer hohen Systemkenntnis irgendwann ausgestattet sind. Zum Teil erlebe ich das in Sitzungen, dass die Patientenvertreter mehr darüber wissen, wie dieses System funktioniert, wie die Entsandten der Bänke. Aber dadurch, dass sie so hohe Systemkenntnis haben, haben sie auch relativ wenig Anbindung an die Anliegen, die sie eigentlich vertreten sollen, weil sie verbringen relativ viel Zeit mit den Vertretern dieses Systems, weil sonst könnten sie das gar nicht bewirken, was sie bewirken sollen. So, jetzt komme ich zur letzten Folie und die ist nicht ganz so komplex. Welche Fragen stellen oder verbinden wir mit dieser tatsächlichen Patientenbeteiligung oder Partizipation? Und dabei ist es ja noch nicht mal die Partizipation am Gesetzgebungsprozess. Die Frage, wie kann man das Trittbrettfahrerverhalten dauerhaft überwinden? Also da wäre natürlich auch bei uns, auch im reichen Deutschland, der Ruf nach unabhängiger öffentlicher Finanzierung, weil auch das nicht immer, es ist eine schwierige Frage, woher kommt die Finanzierung? In meinem Fall kommt sie von einem Ministerium. Bei anderen Vertretern gibt es dann Förderung zum Beispiel der gesetzlichen Krankenkassen, was auch nicht ganz ohne Geschmäckle ist, wenn man sich überlegt, dass man ja vielleicht auch gegen die Interessen der Krankenkassen vorgehen muss als Patientenvertreter. Wieder andere finanzieren sich in einem Mix aus privaten Spenden und dann haben wir natürlich ein Monitoring- und Kontrollverfahren mit allen Höhen und Tiefen. Ja, also ein Problem. Ein zweites, verbesserte Infrastrukturunterstützung, brauche ich, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Was wir auch in Deutschland bräuchten, wäre tatsächlich mehr Kenntnis darüber, was dort passiert und wie man dort hineinkommt. Also wie kann man denn den Weg dort reinfinden in die Patientenvertretung? Und was uns wichtig wäre, wäre eine Erhöhung des nicht monetären Nutzens, also sprich des Ansehens, dass diese Menschen, die dort ihre Freizeit opfern zum Teil und sehr engagiert sind, dass die auch dafür Lob und Anerkennung ernten. Einige wenige Fragen möchte ich noch nur stellen, nicht diskutieren. Wir haben bei all diesen Prozessen eine offene Frage bezüglich der Balance zwischen Professionalisierung, wie ich es eben gesagt habe, und der Vertretung von tatsächlich Betroffenen, also von Menschen, die tatsächlich krank sind und ihre Interessen einbringen möchten. Und auch zwischen Ehren- und Hauptamt in den verschiedenen Verbänden. Wir haben auch das Problem, Instrumentalisierungsbemühungen abzuwehren. Die sind zum einen natürlich, und das ist jedem einsichtig, von Seiten der Industrie gegeben. Die sind manchmal auch von Seiten der Krankenkassen gegeben. Und die gibt es auch massiv von Seiten der Politik, weil die können ja jetzt immer darauf verweisen, ja, da gibt es ja jetzt Patientenvertreter, jetzt ist alles gut. Ja, ohne Stimmrecht ist es schwierig. Und tatsächlich, wir haben ganz viele Verbände. Es gibt einige Verbände, die sind dann sogenannte maßgebliche Verbände, die koordinieren da noch ein bisschen mehr. Und dann ist natürlich die Frage, wie kriege ich überhaupt deren einzelne Interessen und deren Interesse als Patientenvertretung oder als Einzelorganisation wahrgenommen zu werden, balanciert. Denn wir sind zur Zusammenarbeit verdammt, aber ich möchte das als Fazit sagen, auch wenn ich ganz viele Probleme aufgeworfen habe, es ist zumindest etwas und ich glaube, da wäre keine Revolution angesagt, sondern eine Evolution und daran arbeiten wir.